Es geht um Menschen, die ich genauso wenig kenne wie du. Es sind die Menschen, denen du beim Bäcker, auf der Straße und im Treppenhaus begegnest. Und von denen du nicht weißt, wohin sie gehen, wie sie leben, wohin sie wollen. Diese Menschen treffe ich für genau ein Gespräch, um das herauszufinden. Herzlich willkommen zum Podcast Wer wir sind. Mein Name ist Sarah Walter und ich bin die Gastgeberin. Ich möchte mich auf diesem Weg bei dir bedanken, dass du diesen Podcast hörst. Ich möchte, dass die Geschichten meiner Gäste noch viele andere Menschen erreicht. Und du kannst mich dabei unterstützen, indem du den Podcast abonnierst, eine Bewertung über beispielsweise Spotify oder Apple iTunes abgibst und anderen Menschen von diesem Podcast erzählst. Ich danke dir von Herzen und wünsche dir nun viel Spaß bei dieser Folge. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wir sind. Ich darf heute als meinen Gast die Maike begrüßen. Maike, ich freue mich sehr, dass du da bist, dass wir das mit der Technik jetzt gelöst haben und ich bin sehr, sehr gespannt auf unser Gespräch.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich bin auch sehr gespannt und freue mich.
Sehr, sehr gern. Und für die HörerInnen, alt bewährt, die erste Frage: Wer bist du?
Ich bin Maike. Ich bin eine sehr lebenslustige Person, sehr fröhlicher Mensch und ich liebe das Leben.
Wer bist du noch?
Ich glaube, ich bin jemand, der immer versucht, das Positive in den Dingen zu sehen. Also auch selbst wenn das Leben mal relativ strubbelig wird, was es wird, das Leben ist nicht immer schön und nur leicht und easy, bin ich, glaube ich, ganz gut in der Lage, immer zu sehen, dass ganz viele tolle Dinge um mich rum sind und auch tolle Menschen um mich rum sind, die diese Zeiten eben dann auch leichter machen. Ich glaube, halte das zumindest für eine relativ große Qualität.
Was bedeutet Leben für dich?
Leben bedeutet auf jeden Fall nicht alleine zu sein, sondern von Menschen oder auch Tieren umgeben zu sein, die einem was bedeuten, die in meinem Herzen was Positives auslösen. Leben bedeutet, viel zu sehen und hinzugucken, neugierig zu sein auf Dinge, die ich noch nicht kenne. Ich liebe das, neue Menschen kennenzulernen, Leute, die anders denken, an andere Dinge glauben, Dinge auch mal ganz anders sehen, mich auch mal zu streiten. Also ich bin auch, glaube ich, jemand, der sehr gerne auch mal in eine Konfrontation geht. Das heißt nicht, dass ich grundsätzlich immer gucke, oh, was denkt der und der denkt das anders als ich, da muss ich jetzt dagegen gehen, sondern dass ich es ganz spannend finde, zu schauen, was für eine Meinung über alles Mögliche hat jemand anderes. Sehe ich das auch so oder kann man mich überzeugen oder kann ich jemanden überzeugen? Ich glaube auch nicht, dass ich immer richtig liege, um Gottes Willen. Aber Leben ist auf jeden Fall auch neugierig sein.
Worauf bist du ganz konkret neugierig?
Ich glaube, ich gucke gerne in andere Menschen rein, wie die bestimmte Dinge sehen. Also es gibt Themen, die mich auch vor allen Dingen in den letzten Jahren besonders interessieren. Das hat viel mit Feminismus zu tun. Da habe ich mich, glaube ich, wahnsinnig weiterentwickelt. Habe viele Dinge für mich neu gelernt oder neu definiert und habe viele Dinge, so wie ich sie bisher erlebt habe, einfach mal hinterfragt und, glaube ich, auch mache Dinge auch anders und erlebe sie anders. Ja, ich weiß nicht, also auch ganz alltägliche Sachen. Was isst jemand gerne? Was hört der für Musik? Was sind die Leidenschaften von jemandem? Also ich finde, Leidenschaft ist ja auch was ganz Wichtiges im Leben, was sehr Lebendiges. Wofür brennt jemand denn? Was mag der gerne? Und auch, was stört jemanden ganz besonders? Also was mag jemand überhaupt gar nicht? Wo sind da die Unterschiede irgendwie?
Du hast davon gesprochen, neugierig zu sein und genauer hinzuschauen. Wo schaust du genauer hin in deinem Leben oder vielleicht auch in deinem Umfeld oder gesellschaftlich, wie auch immer?
Ich glaube, meine Sichtweise hat sich ganz, ganz arg angefangen zu verschieben und zu verändern, als ich Mama geworden bin. Meine Tochter wird dieses Jahr 10. Zu sehen, wie die aufwächst, wie sich ihr Charakter entwickelt und wie die Umwelt auf sie reagiert und sie auf ihre Umwelt reagiert, hat meine Sicht wahnsinnig beeinflusst. Also eben Themen wie, dass sie sich selber entwickeln darf, dass ich sie in bestimmten
in bestimmten Formen eben nicht einschränke, dass ich sie lasse, wie sie ist, dass ich ihr auch, sie wächst natürlich in einer anderen Umwelt auf als ich. Also ich bin 44, das heißt, meine Kindheit ist zwischen 35 und 40 Jahren her. Also diese entscheidenden Faktoren stattfinden vom Mädchen so ganz langsam, wo sie jetzt gerade ist, zwischen 8, 9, 10. Die ersten Einblicke, was wird sie für ein Teenie werden, was für Themen sind für sie wichtig. Das ist anders, als es noch bei mir war. Die Welt hat sich verändert. Sie ist in vielen Punkten, finde ich, viel besser geworden. Sie ist offener geworden. Sie ist gleichberechtigter geworden. Und trotzdem sehe ich immer noch so ganz blöde Beispiele, banal. Du gehst einkaufen, das waren wir gerade, wir waren einkaufen und dann haben wir nach Anziehsachen für sie geschaut für den Sommer. Und dann sind in der Mädchenabteilung unfassbar kurze Hotpants und auf allen T-Shirts sind Aufdrucke wie Be Beautiful and Sunshine und bei den Jungs ist es Be Adventurous. Ist ja immer noch so, ne? Die Jungs sind abenteuerlustig und kräftig und stark und die Mädchen sind süß und niedlich und schön.
Leise,
genau, bloß nicht auffallen, auch nicht negativ auffallen, indem man sich vielleicht wie ein Junge verhält. Und das ist ja auch schon sowas, ne? Junge Mädchen. Und ich merke, dass das etwas ist, wo ich mir, ich glaube gar nicht, vielleicht, ich habe jetzt eben gesagt, die Sichtweise hat sich verschoben. Vielleicht ist es aber vielmehr so, dass sie sich erweitert hat und dass ich viel mehr hingucke und glaube und auch sehe, es ist viel sinnvoller, da nicht vorzugeben, wie ist ein Mädchen, wie ist ein Junge, wie verhält sich derjenige oder diejenige, was zieht die an, was darf die nicht, alles in Anführungszeichen. Da habe ich durch viele Bewegungen, die in den letzten 10 Jahren eben waren, ob das jetzt MeToo ist oder ne, habe ich gemerkt, dass ich genauer hingucke, weil ich mir für meine Tochter wünsche, dass sie noch viel freier entscheiden kann, wer sie ist, was sie mag und das auch laut sagen kann, dass keiner schief guckt, wenn sie kurze Haare hat oder wenn sie sich irgendwann mit 18 tätowieren lässt oder was auch immer, ne, dass sie ihre Persönlichkeit und die Dinge, wie sie sie lebt, so frei leben darf, wie es eben geht. Und ich merke, dass das ein ganz wichtiges Thema für mich ist, dass ich sehen möchte, also ich bin schon auch erzogen worden, glaube ich, komme aus einer Familie, in der viel Freiheit war, also wo man eben auch gesagt hat, du bist genau richtig, wie du bist, aber die gesellschaftlichen Schranken waren doch viel, viel mehr da und das finde ich schön, dass sich das verändert, ich glaube aber, dass wir da noch einen ganz schönen weiten Weg zu gehen haben, also da gibt es so viele Facetten von Gender Pay Gap über das, ne, würde jetzt alles zu weit führen. Ich glaube, wir sind auf dem Weg und ich hoffe, dass wir zumindest, mein Mann und ich und auch das Umfeld, das sie umgibt, ihr die Möglichkeit bietet, so frei zu sein, wie es möglich ist. Und da schaue ich genauer hin. Das merke ich. Da nehme ich auch Sachen auch mal wahr oder traue mich auch mal zu sagen, du, also weiß ich nicht, ne, wenn irgendwie vielleicht die Schwiegermutter sagt, aber findest du nicht, dass das ein sehr enges Kleid ist? Kann sie damit in die Schule gehen? Ist das passend? Dass ich dann sage, ja, das ist passend. Sie findet das schön und das gefällt ihr. Und man würde ihren Popo auch in der Hotpants sehen. Also der fällt nicht hinten raus, ne? Also ich finde dieses unpassend gibt's in vielerlei Hinsicht gar nicht, sondern das ist, hat was mit individueller Freiheit zu tun und mit sich ausdrücken wollen und sich ausprobieren wollen. Und ich möchte gerne, dass sie da frei sein kann.
Woran würdest du merken, dass sie frei ist?
Dass sie sich so wenig Gedanken wie möglich darum macht, was andere davon halten. Sondern, dass sie danach entscheidet, was sie glücklich macht und was sie froh macht, wo sie fühlt, das bin ich. Und das ist auch ganz genau richtig, dass das so ist. Ich tue damit niemand anderem weh, ich beschränke damit niemand anderem, weder mit meinem Verhalten noch mit dem, ne, wie ich aussehe oder was ich tue. Und in dem Rahmen kann ich aber alles sein, was ich will. Ich kann mir alle Berufe vorstellen, die ich mal machen möchte. Ich kann alle Hobbys haben, die ich haben möchte. Ich kann befreundet sein, mit wem ich befreundet sein möchte. Ich suche mir die Menschen in meinem Umfeld danach aus, ob sie mein Herz berühren, ob sie mir gut tun und ob ich ihnen was geben kann und nicht danach, ob es gerade passend ist. Wir leben in einem Land, in dem da, glaube ich, sehr viel Freiheit herrscht, aber ich glaube, dass wir immer noch einen ganz schön weiten Weg zu gehen haben, gerade was so Sachen angeht, wie werden Jungs bewertet und Männer bewertet und wie werden nach was und wie werden Frauen und Mädchen bewertet.
Und du hast es gerade schon gesagt, die Umwelt reagiert auf sie und sie reagiert auf die Umwelt. Worin siehst du da die größten Herausforderungen?
Ich glaube, was ganz wichtig ist, ist eben dieses Entdecken der eigenen Identität und sich damit wohlzufühlen. Es gibt, glaube ich, und man sieht das auch, indem man sieht, dass es viele Kinder und Jugendliche gibt, die Hilfe bedürfen, sei es jetzt psychologischer Natur, ne, oder anderweitig, dass dieses Identität finden und bin ich in Ordnung, so wie ich bin, in all meinen Besonderheiten oder Banalitäten, ist das alles in Ordnung, ob das jetzt mit Sexualität zu tun hat oder mit dem Äußeren. Ich bin nun zum Beispiel eine sehr kräftige Frau und ich finde mich schön so. Mein Mann findet mich auch schön so. Und auch meine Tochter findet mich schön so. Ist das herauszufinden, wer bin ich und sich wirklich wohl damit zu fühlen? Ich glaube, das ist wirklich die große Herausforderung, auch weil wir immer offener werden für alles, weil wir immer mehr sehen. Sichtbarkeit ist sowas Wichtiges, gerade wenn man vielleicht in einem bestimmten Aspekt in Anführungszeichen nicht der Norm entspricht. Also sei es jetzt eine Behinderung oder dick oder sehr klein oder sehr groß oder was auch immer. Ne? Dass man sichtbar ist und dass man auch andere sieht, die genauso Besonderheiten haben oder anders sind und dass das alles richtig ist. Ich glaube, und dieses Identität finden und sich mit sich selber wohlfühlen ist, glaube ich, was ein riesiges Thema ist im Moment. Und ich finde das gut, dass da ganz viel angestoßen wird und dass darüber gesprochen wird, Dinge zu normalisieren und zu inkludieren. Und das ist, glaube ich, das finde ich oder glaube ich, wird die Herausforderung oder ist die Herausforderung für jeden heranwachsenden Menschen und auch für jeden Menschen, der schon erwachsen ist, aber gerade für die Heranwachsenden. Wer bin ich und bin ich gut so und ich fühle mich wohl mit mir. Weil auch dann, glaube ich, ist man in der Lage, eine Harmonie mit anderen herbeizuführen. Also auch selber Teil eines Umfelds zu sein, das auch für andere Harmonie mitherstellt. Also wenn neben mir jemand sitzt, der immer zweifelt, auch an sich, der so eine Zerrissenheit in sich hat und sich nicht wohlfühlt mit sich selber, das überträgt sich ja in Anführungszeichen auch. Und ich glaube, wenn jemand so wie er ist, froh und zufrieden ist, mit allen Zweifeln auch mal, dass man vorm Spiegel steht und sagt, oder dass man sagt, habe ich das richtig entschieden? Das ist ja ganz normal. Glaube ich, kann man miteinander auch schöner umgehen.
Wie kann ich mir das Entdecken deiner Identität vorstellen und dieses, ich bin gut so oder ich bin richtig so, wie ich bin?
Also ich glaube, in erster Linie habe ich das große, große Glück gehabt, da eine ganz liebende Basis zu haben. Also ich komme aus einer Familie, in der ich geliebt wurde. Das habe ich auch immer gefühlt. Meine Eltern waren vielleicht nicht die Menschen, die jetzt total tief liegende Vorurteile wie in Amerika, I love you, das gab es nicht andauernd. Aber in allem, was sie gemacht haben, wie sie mich unterstützt haben, habe ich immer gespürt, die lieben mich. Und die lieben mich auch genauso, wie ich bin. Da gab es auch mal Kritik und da gab es auch Diskussionen, aber nichts hat an diesem Grundgefühl gerüttelt, dass ich fein bin, so wie ich bin. Und dann gab es auch natürlich Zeiten, wo ich mir unsicher war. Also ich habe einen Beruf, der vielleicht nicht ganz so oft vorkommt und da ist man oft auch meiner Kritik ausgesetzt oder viel Fragen und viel Unsicherheit und auch da musste ich mich finden, das ist ein Prozess. Und jetzt habe ich auch gemerkt in den letzten Jahren, also so ab Mitte 30, dann bin ich Mama geworden, ich habe geheiratet, also bestimmte Dinge in meinem Leben haben sich so gesetzt. Da ist auch nochmal ganz viel passiert in mir. Also ich bin mir meiner selbst, wie ich aussehe, wie ich klinge, was ich beruflich mache, wie ich mich in meinem privaten Umfeld bewege, viel mehr bewusst, als ich das mit 25 war. Also ich möchte da auch gar nicht hin zurück. Also manchmal, wenn mir der Rücken morgens wehtut, würde ich zurück wollen. Aber von meinem Geiste her bin ich, glaube ich, gerade eine super Version von mir. Ich mag das genauso, wie es gerade ist. Und rein zum Beispiel jetzt eben darauf bezogen, dass ich eben nicht 90, 60, 90 bin, sondern wirklich eine runde Frau, merke ich, dass ich mich jetzt in mir viel wohler fühle als noch vor 10 Jahren, weil ich mich schön finde. Ich schaue in den Spiegel und finde mich gut so.
Ja, ja. Und weil du das gerade sagst, diese Idealvorstellung von einer Frau oder sagen wir mal nicht nur Frauen, sagen wir mal von Menschen allgemein. Und vielleicht ist es ja auch einfach mal gut für andere Menschen, für die HörerInnen zu hören. Wie hast du diesen Weg dahin geschafft, zu sagen, oh, also scheiß auf diese Norm, ich in meinem Körper fühle mich wohl und es ist mir egal, was da von außen kommt. Wie hast du dich davon frei machen können?
Ich glaube, das hat ganz viel mit dieser Neugier zu tun und mit dem Hinschauen, wie leben andere, wie sehen sich andere, wie beurteilen sich andere, indem ich eben gesehen habe, die vermeintlich, jetzt mal nach klassischen Merkmalen betrachtet, vermeintlich perfekteren Menschen mit der schöneren Figur oder, weiß ich nicht, dem höheren Gehalt oder, ne, die zweifeln genauso. Die stehen genauso vorm Spiegel oder gucken in ihr Portemonnaie oder auf ihre Freundschaften, auf ihre Beziehungen und straucheln genauso. Es ist, hat nichts damit zu tun, ob Parameter scheinbar perfekt sind, sondern es hat was mit deinem Inneren zu tun. Da kann der Kontostand so hoch sein, wie er möchte. Wenn mein Herz nicht erfüllt ist und ich nicht glücklich bin oder ich nicht, also ich emotional nicht aufgefangen bin, ist, da hilft mir auch der höchste Kontostand nichts. Und ich glaube, mir ist bewusst geworden, dass, naja, das, was du auch gesagt hast, was dich angetrieben hat, auch diesen Podcast zu machen, es gibt dieses Perfekt nicht. Genau. Ja. Und ich habe gemerkt, in dem Moment, wo ich das wirklich nicht nur Self-Love-Hashtag irgendwie unter meinen Instagram-Post geschrieben habe, sondern auch wirklich mal in dem Spiegel mich angeschaut habe und mir gedacht habe, man, du siehst halt schön aus. Oder, keine Ahnung, einen beruflichen Erfolg hatte und mir hinterher erlaubt habe, darauf stolz zu sein und zu sagen, da habe ich was gut gemacht. Das war toll, das hast du gut gemacht, Maike. In dem Moment, wo ich mir das erlaubt habe, und das hat nichts mit eingebildet sein zu tun, sondern mit hinschauen, mit annehmen und mit gern sich selber gern haben und auch eben bei anderen sehen, die vermeintlich das einfacher haben, schöner, perfekter, da ist es auch nicht so, die zweifeln da genauso, indem man das mal wahrgenommen hat und nicht nur diesen schönen Schein von außen betrachtet hat, sondern mal versucht hat, reinzugucken in die anderen, habe ich, glaube ich, immer mehr Stückchen für Stückchen mehr erarbeitet, dass ich sehr glücklich sein kann und darf und mir das auch erlaube. Und dabei nicht, hoffentlich, nicht eingebildet wirke, sondern einfach mir meiner selber bewusst, wie das Wort selbstbewusst im besten Sinne irgendwie ja sein sollte.
Ich finde das auch total spannend, wie wir uns gleich versuchen, dafür zu rechtfertigen, wenn wir selbstbewusst sind. Ja, ich will gar nicht eingebildet klingen, ne? Also das ist so eine Zurückhaltung, die wir gleich wieder an den Tag bringen, wo man sich einfach sagt, ich finde mich gut, ich mag mein Leben, ich bin glücklich. Und sofort tritt man einen Schritt zurück, weil man, ich weiß nicht, wie das bei dir ist, man vielleicht einerseits nicht eingebildet, andererseits niemanden auf den Schlips treten will. Und gleichzeitig hast du gesagt, glücklich sein. Und dieses glücklich sein, so klingt es mir, du darfst mich korrigieren, eben nicht davon abhängig zu machen, was steht auf meinem Kontostand, wie sehe ich aus, welche Kleidung trage ich, welchen Status habe ich, sondern eher dieses in mir, bin ich in mir, in dieser Hülle, die mich eigentlich den ganzen Tag herumträgt, bin ich da glücklich.
Genau, also es hat, gibt diesen englischen Satz, Happiness is an inside job. Und das, glaube ich, genau das ist es auch. Voll schön. Also Glück ist nichts, was ich mir anziehen kann. Das ist nichts, was ich mir kaufen kann. Das ist nichts, was ich wie Make-up auftragen kann. Das mag helfen. Also ja, natürlich fühle ich mich noch besser oder schöner manchmal, wenn ich mir einen Lippenstift drauf mache oder tolle Ohrringe trage oder weiß ich nicht. Ne? Das ist ja gar keine Frage. Aber grundsätzlich hat das was damit zu tun, ob mein Herz erfüllt ist von Dingen, ob ich sagen kann, in meinem Leben sind ganz viele positive Faktoren, die mein Herz auf so eine schöne Art und Weise schlagen lassen. Gar nicht, es muss auch gar nicht, ich finde immer, ich bin viel auf Instagram unterwegs, mir macht das wahnsinnig viel Spaß, also auch selber, aber mir fällt schon auf, dass es immer, es muss immer die größte Liebe oder das beste Kind, das man hat oder der tollste Haushalt. Ich persönlich...
Die schönste Brotbüchse.
Ja, ach, um Gottes Willen. Also ich sage jetzt mal ganz ehrlich, meine Tochter hat einen geschnippten Apfel heute dabei. Ein Brötchen, das noch von gestern früh übrig war. Und das schmeckt ihr sehr gut mit Käse drauf. Und ich glaube, sie hat einen Müsli-Riegel drin. Es ist eine Otto-Normalverbraucher-Durchschnittsbrotbox und sie wird sehr happy sein, dass sie das haben kann. Yes. Genau, also ich habe mir so das Gefühl, es muss immer so extrem perfekt und schön. Und und ich denke mir so, ich finde ja, Zufriedenheit ist ein wunderschönes Wort. Und Zufriedenheit... Yeah. Wahnsinnige Ausschläge immer nach oben und nach unten, sondern auch einfach mal entspannt zufrieden sein mit dem, was man ist und hat und
Ich muss gerade daran denken, ich habe immer mit mir so ein bisschen gehadert, mit diesem, ich gehe manchmal sehr zeitig ins Bett. Das kann mal so um 8 sein, auch um 9, auch am Wochenende, so sonnabends, wo man ja eigentlich so denkt, oh, Sonnabend raus, also ich bin auch Mama, das ist jetzt nicht mehr so einfach möglich. Ja. Und dann liege ich manchmal so sonnabend, Abend um 8, um 9 im Bett. Und dann denkt man ja so, okay, das ist jetzt hier nicht dieses Hoch und Tief, was du gerade beschrieben hast, dass es immer so krasse Ausschläge haben muss, das Leben, aber ich bin zufrieden mit dem. Und du hast gerade gesagt, perfekt und schön. Warum, du hast schon gesagt, es passiert gerade sehr viel gesellschaftlich. Was glaubst du, warum streben die Menschen, ich finde ja, nach etwas, was es ja eigentlich nicht gibt?
Also erstmal glaube ich, ist das wirklich, also es ist was sehr menschliches und sehr naturgegebenes, dass man weiter möchte. Also sonst wären wir auch heute, würden wir nicht zum Mond fliegen, sonst würden wir wahrscheinlich immer noch in der Höhle sitzen, wenn wir diesen Drang nicht hätten, Dinge zu erforschen und zu optimieren. Und das hört halt aber leider bei der Seele nicht auf. Und das glaube ich, da ist es, da glaube ich wirklich, dass das ein Irrweg ist. Die Seele kann man nicht optimieren. Also ich bin die, die ich bin, da kann ich nichts Schöneres draus machen. Ich kann mich stark machen oder ich kann mich selbstbewusst in Anführungszeichen machen, aber ich bleibe die, die ich bin innen drin. Ich kann 10 Kilo abnehmen, zunehmen, aber innen drin kann ich nicht viel tun. Ich weiß nicht, warum, ja, ich glaube, es ist dieses Vergleichen ganz viel. Also dieses Gefühl, ich muss besser sein, entsteht ja vor allen Dingen daraus, indem ich andere sehe und von außen betrachtet glaube, die haben es besser oder die sind schöner oder die haben mehr. Und deshalb sage ich, wenn man mal genauer hinguckt und sieht, der mag mehr haben, aber ob der jetzt zufriedener ist, dadurch glaube ich gar nicht. Oder wenn ich dann sehe, derjenige ist oder diejenige ist gar nicht zufriedener, deswegen dann erkenne ich, ich muss, selbst wenn ich mich vergleiche, muss ich da nicht zurückstecken dahinter. Ich bin ein anderer Mensch und deshalb ist mein Leben auch ein anderes. Ja. Und ich glaube, weil du das sagst mit dem früh ins Bett gehen, ich glaube, was ganz viele Menschen auch haben, ist immer das Gefühl, was zu verpassen.
Ja, ja.
Also wenn ich nicht auf die nächste Party gehe oder da jetzt abends ins Theater oder ins Kino oder mich mit Freunden, dann verpasse ich ja vielleicht was. Ist auch was sehr typisch ist gerade für diese Zeiten. Also das ist auch ganz oft, glaube ich, wenn Arbeitgeber neue Leute einstellen, dann wird ewig lang gesucht und nochmal Gespräche geführt und nochmal eingeladen. Es könnte ja noch was Besseres kommen. Und auch da ist dieses Gefühl von einfach mal mit dem zufrieden sein, was man hat, würde, glaube ich, vielen Leuten gut tun. Weil es ja auch anstrengend, immer zu versuchen, noch besser und noch optimierter. Mein Gott, also...
Ja, na und wie du schon sagst, wir machen das wieder von diesen äußeren Faktoren abhängig. Absolut. Also ne, wir gehen davon aus, jemand ist glücklicher mit mehr Geld, mit dem tolleren Zuhause, keine Ahnung was. Und du hast gesagt, die Seele kann man nicht optimieren. Da kann ich nicht viel tun. Was glaubst du, können wir nichtsdestotrotz für unsere Seele tun?
Oh, ganz viel. Also man kann eben positiv beeinflussen, dass, ob das jetzt ist eben, dass ich mir auch selber Dinge gönne, dass ich auch anderen eben die Dinge gönne, die sie haben. Umgib dich mit Menschen, weil du sie gern hast und nicht, weil sie dir was bringen oder dich weiterbringen könnten. Da bin ich auch gar, ich bin ganz schlecht im so... Ich kenne ganz viele Menschen, die ganz toll darin sind, so zu networken, auch mit Leuten, die sie vielleicht unsympathisch finden. Das kann ich gar nicht. Also es ist, ich bin am liebsten mit Leuten zusammen, mit denen ich lachen kann, mit denen ich reden kann.
Ja.
Dass mir jemand nützlich sein könnte, oder bin ich ja ganz schlecht drin.
Ich bin auch ganz schlecht drin.
Muss ich ja auch nicht. Also mit dem, was ich habe, also jetzt mal rein beruflich gesehen, bin ich sehr zufrieden. Also ist es, denke ich mir mal, ach Gott, ist es denn da jetzt notwendig, irgendwie mit dem nächsthöheren Chef jetzt irgendwie auf einer Weihnachtsfeier noch 10 Minuten zu reden, wenn ich eigentlich gar keine Themen mit dem habe oder ich den vielleicht gar nicht so sympathisch finde, nur damit ich vielleicht besser dastehe? Ich finde das nicht verwerflich, wenn jemand das tut. Also ich bin auch nicht jemand, der das dann verurteilt. Aber ich kann das für mich nicht gut und ich umgebe mich vor allen Dingen, wenn ich nicht arbeite, am liebsten, aber auch beim Arbeiten. Ich habe es einfach gerne harmonisch und ich umgebe mich gerne mit Menschen und habe auch das Gefühl, ich bin dann auch der glücklichere Mensch und die anderen ja aber auch, wenn es irgendwie persönlich nett ist und liebevoll und man miteinander ordentlich umgeht.
Ja, voll.
Das kann man für die Seele tun. Und ich glaube, nicht immer nur rennen, sondern auch mal sich aufs Sofa setzen und sei es unaufgeräumt, ist das halt so. Und abends einen Film zusammen gucken oder auch das finde ich, du hast gesagt, du hast eben auch ein Kind, auch das finde ich, kann man bei Kindern ganz toll sehen. Die sehen ja so Kleinigkeiten.
Voll.
Den Löwenzahn an der Seite oder guck mal, da ist eine Kuh auf der Wiese.
Ja.
Stehen bleiben, hingucken, genießen. Ich gucke meine Tochter oft an und denke, wow, die ist 10, wo sind die letzten 10 Jahre hin? Ich habe die doch gerade noch auf dem Arm gehabt. Das Genießen. Ja.
Wir waren jetzt auf einer 6-wöchigen Reise und ich habe unseren Sohn auch immer beobachtet und habe so gedacht, der fragt sich jetzt gerade nicht, ob das irgendwie Sinn ergibt, was der da macht.
Genau.
Das finde ich so super schön. Ja. Wir stellen uns ja ganz oft die Frage, ist das jetzt sinnvoll? Ne, was bringt mir das? Entwickle ich mich damit weiter? Und die stellen sich diese Frage nicht. Einfach im Hier und Jetzt zu sein. Ich kann vielleicht einfach gerade hier und jetzt zufrieden sein und muss nichts tun.
Ja, das, was du sagst, hier und jetzt, das ist dieses, was Kinder perfekt können, ist den Moment genießen.
Ja.
Also da sind wir Erwachsene ja leider, das ist eben auch das mit diesem höher, schneller, weiter. Wir gucken immer nach vorne, so in 4 Wochen mache ich das oder in einem Jahr will ich da und da sein. Und dabei vergessen wir aber, dass wir ja im Hier und Jetzt leben. Und
absolut.
Im Hier und Jetzt möchte ich vielleicht mir ein schönes Essen kochen oder abends es gemütlich haben oder das, was ich in einem Jahr erreicht habe, will ich trotzdem noch erreichen, aber das kann ich jetzt gar nicht genießen. Also sollte ich immer mal wieder, das ist, glaube ich, etwas, was man für die Seele sehr gut machen kann, wo die Seele, glaube ich, sehr von profitiert und gefüttert wird, positiv im Moment sehen, was da schön ist. Das, was ich am Anfang gesagt habe, dass ich glaube, das ist, glaube ich, was mir geschenkt wurde, das ist irgendetwas, was in meiner Seele verankert ist, dass ich, dass man im Moment schaut, was ist denn schön gerade? Die Sonne scheint, das ist voll schön. Ich mache jetzt das Fenster auf im Auto und spüre, dass die Sonne auf mein Gesicht scheint. Dass man das bewusst mal wahrnimmt und als etwas Positives annimmt. Irgendwie, dass man das Leben umarmt irgendwie in dem, wie es ist.
Ich musste auch gerade daran denken, als du hier und jetzt gesagt hast und dieses, okay, in 4 Wochen, in einem Jahr, okay, wir versuchen, unser Leben zu kontrollieren, obwohl wir es ja eigentlich gar nicht kontrollieren können. Also Leben bedeutet ja eigentlich ständige Veränderung. Ich kann das nicht wirklich kontrollieren, was jetzt, weiß ich nicht, in einer Stunde, in 2, 3, 4 oder übermorgen ist. Aber wir versuchen es zu kontrollieren mit einem Terminkalender, wo wir wirklich alles versuchen zu timen.
Das ist ein ungutes Gefühl, dass man es nicht kontrollieren kann. Deshalb sind wir so in Pläne machen und Listen schreiben und Termine ausmachen.
Ja. Nein, es gibt, glaube ich, auch Sicherheit. Und ich glaube auch, ne, weil du das vorhin gesagt hast, gerade wenn man dann, also nee, ist auch wieder eine Schublade, die will ich gar nicht bedienen, nur mit Kind, zurück. Ich glaube natürlich, es gibt auch immer wieder herausfordernde Situationen im Leben oder Lebensumstände, wo es gar nicht anders geht, sich zu organisieren und zu planen. Und nichtsdestotrotz merke ich manchmal bei dem Blick in meinem Kalender, okay, Spontanität, ich plane es mal ein für ein halbes Jahr, so ungefähr. Also,
ja.
Und dann frage ich mich manchmal, wo kann man denn auch Kontrolle im Leben abgeben? Was glaubst du?
Also, was ich immer gemerkt habe, da, wo ich sie ab in meinen engen Beziehungen, weil ich kann nicht beeinflussen, also ich kann natürlich nett zu meinem Mann sein und dann hoffen, dass er das gut findet, aber ich kann nicht beeinflussen, dass sein Herz immer für mich schlagen wird.
Ja,
ich kann.
Absolut.
Ich kann meine Beziehung ordentlich führen, ich kann liebevoll zu ihm sein und ihm zuhören und offen für ihn sein und mich ihm auch zeigen, mich ihm öffnen in allem, wer ich bin und wie ich bin. Und das ist halt auch nicht immer toll vielleicht auch, ne? Ich kann auch mal schwach sein, aber letztendlich, wir haben damals eine freie Trauung gemacht und ich habe gesagt, bis dass der Tod uns scheidet, kann ich nicht sagen. Wie kann ich das sagen? Ich kann ihm das versprechen, dass ich immer versuche, Kraft dafür aufzubringen, dafür zu kämpfen, dass es so bleibt.
Ja.
Das verspreche ich ihm. Ja. Das kann ich ihm versprechen. Und ich kann ihm versprechen, dass ich, außer meine Seele verändert sich oder mein Charakter verändert sich ganz wahnsinnig, dass ich nicht willentlich ihm wehtue. Das kann ich ihm versprechen.
Ja.
Das kann ich nicht kontrollieren, da muss ich sie abgeben. Also wenn ich lieben will, glaube ich, muss ich in der Lage sein, die Kontrolle loszulassen. Gar nicht abzugeben, weil ich gebe sie ja auch nicht ihm, er hat sie ja auch nicht. Also genauso wenig.
Ja.
Ich glaube, ich muss loslassen und vertrauen darauf, dass wir gut zueinander sind und unsere Liebe hoffentlich dem, was das Leben so uns hinwirft an Bergen und Tälern, dass wir dem gewachsen sind gemeinsam und dass wir immer Lust darauf haben, das eben gemeinsam zu meistern.
Mhm. Ich finde immer, wir sprechen ja von Liebe und ich glaube, das trifft ja nicht nur auf Menschen, also auf den Partner, auf die Partnerin zu, sondern auch freundschaftliche Liebe oder auch geschwisterliche oder die Liebe zum Kind. Und ich glaube, das ist so in Bezug allgemein auf Menschen, ich kann das nicht kontrollieren, wie die mir gegenüber empfinden. Ich glaube, was man mit einer Beziehung eingeht, ist auch, dass Verletzungen passieren werden. Ja. Auch wenn man das nicht beabsichtigt. Aber ich weiß ja nicht, was ich beim Gegenüber auslöse, was er bei mir auslöst. Also, und trotzdem versuchen wir das ja zu kontrollieren. Wenn es da so gar keine Kontrolle gibt, dann in Bezug auf menschliche Beziehungen. Wie du schon sagst, man kann etwas dafür tun und ich kann wertschätzend sein, wohlwollen, ich kann da sein, wie auch immer. Aber
das ist keine Versicherung.
Versicherung, genau, ja, das total.
Also ich habe auch Geschwister, auch da, ne? Das sind Beziehungen, die, die führen ja auch ein Leben und deren Leben hat auch bestimmte Höhen und Tiefen. Mhm. Und dann, ich habe zwei Geschwister, ich bin die Jüngste und dann natürlich ist das mal ganz einfach und ganz easy, weil wir vielleicht auch in einer Phase sind, wo die Ausschläge nicht so hoch nach oben oder unten sind und dann läuft das ganz schön und manchmal ist das Leben, wie ich am Anfang gesagt habe, strobelig und dann verzettelt man sich vielleicht auch mal und man ist auch nicht immer sensibel. Also ich meine, ich habe sicherlich schon oft, also hat sich meine Schwester gedacht, Gott, das hätte jetzt aber auch sensibler formulieren können. Also ich bin, wir gehen sehr ehrlich miteinander um, was nicht unsensibel sein muss, aber das ist ja ganz normal. Lustigerweise habe ich mich mit meiner Tochter darüber unterhalten. Ich hatte mich mit meinem Mann gestritten und sie hat das auch mitbekommen. Mhm. Und wir haben uns aber eben auch ausgesprochen oder versöhnt, ne, haben hinterher das, und das hat sie auch mitbekommen. Das finde ich ganz wichtig, dass sie sieht, da kann man, auch wenn man irgendwie gesagt hat, ich finde das gerade so doof, was du gesagt hast, und man sich mal irgendwie in den Haaren hat, dass sie hinterher sieht, man kann hinterher aber genauso liebend wieder miteinander umgehen. Das macht nichts kaputt. Ja. Wenn es auf eine bestimmte Art und Weise eben wertschätzend bleibt. Und da sagte sie auch, das fand ich schön, dass ihr, dass du gesagt hast, es tut dir leid, du warst da unfair. Und ich sagte, ja, aber das ist ja so, ich bin nicht immer richtig, ich liege nicht immer richtig und er auch nicht. Und wenn man hinterher sagen kann, du, tut mir leid, ich glaube, da war ich einen Schritt zu weit oder zu laut oder habe was gesagt, was nicht sensibel oder nicht fair war. Oder habe es vielleicht auch falsch beurteilt, eine Situation, dann muss man da hinterher das sagen können. Und der andere muss nicht, aber es ist gut, wenn der andere es annehmen kann. Ne? So. Ja, ich kann auch nicht erwarten, dass wenn ich, dass jemand anders mir verzeiht. Auch das ist was, diese Erwartungshaltung, die wir da immer haben. Voll. Vielleicht braucht jemand auch noch 5 Minuten und sagt dann, du, jetzt habe ich runtergefahren, jetzt habe ich irgendwie 3-mal ausgeatmet und jetzt können wir weitermachen da auf der Basis, die wir ja haben. So.
Ja. Ja, absolut. Also ich kann da nur mitgehen. Und ich glaube auch gerade in Bezug auf Kinder und ich nenne es nicht Erziehung, ich finde, es hat irgendwas mit Ziehen zu tun, sondern
ich
Begleitung.
Ich mag das Wort auch nicht.
Das ist ganz furchtbares Wort. Gerade da auch zu zeigen, ich bin nicht unfehlbar und ich habe, also ich greife auch wirklich mal daneben. Ja. Ich sage dann gerne zu unserem Sohn, ah, du musst dir nicht alles von uns abgucken, wir machen auch nicht immer alles richtig, so. Ja. Also dieses, was du auch am Anfang gesagt hast, versuch für dich das so zu machen, dass es für dich passt, dass es sich gut anfühlt und das kann eben auch mal sein, dass du gerade einfach mal laut schreien musst und dann halten wir das aber auch gemeinsam aus oder stehen das gemeinsam durch, aber das heißt nicht, dass du falsch bist. Nee. So.
Ich hab schon ganz oft gesagt, egal was passiert, ich werde dich immer lieben. Da kannst du so viel Mist bauen, wie du willst, das wird nicht aufhören. Deshalb ist es mir lieber, du sagst mir den Mist, der passiert ist, wenn einer passiert ist, als du versteckst es von mir oder etwas, das, wenn dir was unangenehm war oder eine Situation blöd war, komm gerne zu mir. Ich werde vielleicht mal sagen, ja gut, war nicht so klug, damit musst du leben, aber ich werde dich aus jedem Mist rausholen. Ich werde immer dir sagen können, dass ich dich liebe, vollumfänglich. Da ändert nichts dran, wenn du Dinge entscheidest, die dann vielleicht dazu führen, dass Sachen nicht so gut laufen. Ich finde auch immer dieses, wenn du Fehler machst, das finde ich auch eine schwierige Formulierung. Ich glaube, man fällt manchmal unkluge Entscheidungen. Das kann man sagen. Aber in dem Moment hat man es so entschieden, es hat sich richtig angefühlt. Dann ist das kein Fehler, sondern es war vielleicht nicht ganz durchdacht oder es war nicht zu Ende gedacht oder so. Ich will ihr nicht das Gefühl geben, dass sie dauernd fehlerhaft ist. So, ne?
Also. Ja, das stimmt. Ja, eigentlich im Grunde davon auszugehen, jeder Mensch, jetzt mal nicht nur auf unsere Kinder vielleicht bezogen, sondern jeder Mensch tut in dem Moment das Beste für sein Leben.
Genau, was er für
auch wenn das von uns nach außen vielleicht jetzt nicht klug oder was auch immer erscheinen mag, aber das ist ja, du hattest es vorhin auch schon mal gesagt, ist ja auch wieder schon so eine Art Bewertung.
Genau.
Anstatt zu sagen, okay, das passt für mich jetzt nicht so, fühlt sich ganz komisch an und zu sagen, puh, Schritt zurück, ich bin nicht diese Person. Genau. So.
Ich be- und verurteile es vor allen Dingen nicht. Kann ich nicht, weil ich stecke da nicht drin. Nee, weder in der Seele noch habe ich die Erfahrung gemacht, die derjenige diejenige gemacht hat. Dass man Dinge für sich so entscheidet oder macht, ist ja eine Summe aus ganz, ganz vielem, aus Dingen, die man erlebt hat, aus Dingen, die man beigebracht bekommen hat. Auch das ist ja, mein Mann und ich sind zum Beispiel in ganz unterschiedlichen Elternhäusern groß geworden. Meins war doch relativ offen und ich glaube auch fast ein bisschen progressiv. Seins war recht konservativ, was keine Wertung ist. Und deshalb kommen wir, manchmal haben wir das Gefühl, wir kommen von zwei unterschiedlichen Planeten und merken, aber eigentlich können wir uns super in der Mitte treffen. So weit entfernt sind wir gar nicht voneinander. Wir haben nur völlig unterschiedliche, ach, vielleicht auch so Glaubenssätze oder so. Ja.
Das sind ja auch so Blickwinkel und Perspektiven, auf die man manchmal so festgefahren ist. Und deswegen fand ich das so schön, als du neugierig gesagt hast. Ich lasse mich vielleicht einfach mal, und das hast du auch gesagt, die Meinungen anderer, ich lasse mich überzeugen oder vielleicht kann ich jemanden überzeugen. So dieses, ich kann ja eigentlich nur dazugewinnen, wenn ich mich mal auf eine andere Perspektive einlasse.
Absolut, weil dann sieht man, also es ist wie, als würde man irgendwo auf einem Berg stehen und man guckt immer nur in eine Richtung. Dann habe ich immer nur den einen Blickwinkel. Wenn ich mich mal nach rechts drehe oder noch ganz rumdrehe, dann sehe ich vielleicht Sachen, die müssen mir ja nicht alle gefallen. Es kann ja auch sein, die Aussicht finde ich jetzt doof. Da gucke ich
voll.
Ne, so. Aber hingucken, um überhaupt erstmal festzustellen, ob ich die Aussicht doof finde oder nicht, dafür muss ich mich ja umdrehen.
Ja, voll. Was glaubst du, warum fällt uns das so schwer? Oder ich nehme das so wahr, dass es Menschen schwer fällt, sich auf eine andere Perspektive einzulassen. Warum ist das so?
Ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass Menschen ganz schlecht oder viele Menschen nicht gut darin sind, zu erkennen, dass die bisherige Sichtweise vielleicht, das klingt jetzt wieder so, als hätten sie Fehler gemacht, oder dass eine andere Sichtweise vielleicht noch ein bisschen offener ist oder noch ein bisschen mehr mit einschließt und dass viele Leute dann das Gefühl haben, sie haben einen Fehler gemacht. Ich glaube, was in den Diskussionen, die gerade so sind, ob es jetzt ums Gendern geht oder um Feminismus, ist immer, dass Menschen das Gefühl haben, sie werden von irgendjemandem jetzt erzogen. Irgendjemand kommt und sagt ihnen, das hast du aber bisher falsch gemacht, das musst du jetzt bitte, das Wort darfst du nicht mehr sagen. Oder und dass Leute deshalb wie mit so einer Abwehrhaltung reagieren, weil sie das Gefühl haben, jemand anders schreibt ihnen vor, wie sie etwas zu sehen, zu sagen und zu empfinden haben. Dabei geht es ja eigentlich eher darum, den Blickwinkel zu erweitern und dabei vielleicht zu sehen, es geht ja nicht ums Falsch, bisher falsch gemacht haben, sondern es geht darum, jetzt vielleicht etwas anders zu machen, um es um die Welt insgesamt offener und freier zu machen. Und ich glaube, dass wenn man jemandem sagt, guck doch mal in die Richtung, fühlt derjenige sich vielleicht so ein bisschen gemaßregelt oder erzogen oder belehrt auch. Und dass da Menschen oft nicht gut mit umgehen können, weil sie dann das Gefühl haben, sie haben eine Niederlage eingesteckt, wenn sie sich selber eingestehen, ach ja, ich könnte ja mal auch in die andere Richtung gucken. Das heißt ja nicht, dass die Richtung, in die sie bisher geguckt haben, grundsätzlich falsch war.
Ja, absolut.
Das ist es, glaube ich, ganz oft. Und das ist natürlich auch ein Sicherheitsverlust. Das, was ich kenne, die Wege, die ich kenne, da weiß ich, wo die Steine sind, über die ich stolpern könnte. Wenn ich einen anderen Weg einschlage, weiß ich das nicht und könnte ja vielleicht, weiß ich nicht, mich verirren oder irgendwie irgendwo gegenlaufen. Und der Mensch ist ja ein Sicherheitswesen. Wir geben uns mit anderen Leuten, damit wir nicht alleine sind, damit wir sicher sind in dem oder versichert sind.
Ja, und indem ich mich vielleicht anders positioniere, könnte es sein, dass meine Position nicht mehr sicher ist.
Genau, genau.
Mhm. Du hast es gerade schon gesagt, wir haben gerade, oder ja, nicht erst seit gerade, sondern wahrscheinlich schon etwas länger, die Diskussion um Feminismus. Und du hast am Anfang auch schon eingangs gesagt, dass du dich mit diesem Thema sehr stark auseinandergesetzt hast. Was war für dich so der ausschlaggebende Punkt, dass du dich mit dem Thema auseinandergesetzt hast und du hast auch gesagt, deine Sichtweisen haben sich diesbezüglich auch geändert.
Also es ging ganz stark los mit dieser MeToo-Debatte.
Warum mit dir?
Weil ich glaube, ich habe viele Situationen in meinem Leben, ich glaube, die meisten Frauen haben schon Situationen erlebt, in denen sie sich vielleicht von einem oder mehreren Männern entweder bedrängt oder sehr stark bewertet, das wäre jetzt die kleinste Form, gefühlt haben oder auch mal körperlich bedrängt gefühlt haben, ob das jetzt in einer vollen, also ich lebe in Berlin, es ist eine Großstadt, es sind immer viele Menschen unterwegs, aber im Bus muss die Hand von irgendjemandem nicht an meinem Po entlang streifen, wenn er aus dem Bus aussteigt an mir vorbei. Ja. Passiert aber leider immer noch oft genug. Und ich habe aber jahrzehntelang war das so, das ist halt so. Ich gehe abends nicht alleine in der dunklen Straße. Ich habe den Schlüssel in der Hand, das kennen wir alle. Mhm. Und ich merke sofort im Bus, ob ich die einzige Frau bin. Das würde einem Mann nie auffallen.
Ja. Ja, absolut.
Und ich glaube, das, was sich geändert hat, ist wahrzunehmen, das sollte nicht die Realität sein. Das sollte nicht das Normal sein. Normal sollte etwas anderes sein. Der Weg dahin ist noch lang, das wissen wir alle. Das so. Ich werde meiner Tochter auch immer noch sagen, dass sie nicht bei jemandem mitfahren soll, den sie nicht kennt. Und ich werde ja auch erklären, dass sie nicht alleine in der dunklen Gasse rumhüpfen sollte. Mhm. Und dass sie möglichst immer jemanden, irgendwie eine Freundin vielleicht dabei hat, wenn sie abends ausgeht oder so. Oder sich am Bus nah an den Busfahrer setzt, wenn sie alleine im Bus abends unterwegs ist. Das werde ich ihr sicherlich auch sagen. Und das finde ich traurig, aber ich werde es ihr sicherlich sagen. Und ich habe für mich gemerkt, dass ich ganz viele Dinge normal gefunden habe, die nicht normal sein sollten. Die Sicht hat sich wahnsinnig verändert. Und das hat in mir als erstes eine große Wut ausgelöst. So ein Gefühl von, warum habe ich eigentlich immer gedacht, dass das okay ist? Einfach nur, weil es immer so war.
Ja.
Und dann habe ich eben angefangen zu lesen und zu diskutieren und zu hören. Und ich weiß noch, dass ich eine Diskussion, gar keine Diskussion, ein Gespräch mit meinem Mann hatte, der total entsetzt darüber war, wie normal das für Frauen ist, dass sich Menschen oder vor allen Dingen Männer übergriffig verhalten, verbal als auch physisch. Mhm. Da sagt er, wie jetzt? Sag ich dann mal, lass, das ist ganz normal.
Ja.
Und das sollte es nicht sein. Also das ist nicht die Welt, die ich meiner Tochter eigentlich so zumuten wollen würde.
Ja.
Und das ist etwas, was ganz stark sich verändert hat. Also was ich viel mehr sehe und wo ich viel mehr auch in Diskussionen gehe oder auch mal so blöde, ach so doofe Sprüche, die wir alle kennen. So, ha, die hat einen kurzen Rock an, die will heute noch flachgelegt werden. Also Entschuldigung, dass ich es jetzt mal so, aber, ne?
Ja, nee, alles gut.
Wo man dann einfach auch mal sagt, auch in irgendwelchen größeren Kreisen auf der Grillparty, Leute, ehrlich, das ist die Art von Witzen, ehrlich, die wir lustig finden. Das ist für ein doofer Spruch. Ja.
Wann fallen dir solche Gespräche oder Diskussionen am schwersten?
Je mehr ich die Menschen mag. Also, weil ich bin ein total jemand, der sehr nach Harmonie strebt. Und man hat ja dann oft das Gefühl, und das ist auch was wir vor allen Dingen als Mädchen und Frauen eingetrichtert kriegen, da schließt sich der Kreis wieder, sei nicht auffällig da, ne? Sei nicht die Troublemakerin oder die irgendwie jemand anderem ein ungutes Gefühl gibt, aber ich finde, ja, gerade mit Menschen, eigentlich ist ja, da sollte es ja beginnen, mit Menschen, die mich gut kennen, die wissen, ich bin mehr als der Satz, den ich jetzt gerade sage, wenn ich den sagen darf, können wir das anders formulieren? Oder das finde ich nicht so richtig witzig. Oder ich finde das, weiß ich nicht. Diskriminiert ist schon immer ein sehr großes Wort. Da muss man das sagen können eigentlich, gerade in Freundschaften. Aber da fällt es mir auch am schwersten. Bei meinem Mann nicht so, weil der kennt mich gut genug. Ich habe irgendwie eine andere, ich weiß nicht, wir sind aber auch sehr, sehr offen mit in Anführungszeichen Kritik oder mit Anregungen an den anderen. Du, guck da doch nochmal hin. Auch eher mit mir, das funktioniert, ist ja keine Einbahnstraße. Mhm. Aber mit Freunden finde ich das auch schwierig, das gestehe ich ehrlich. Also ich hatte so eine Situation, da sagte irgendjemand, oh, das fand ich so behindert. Und ich war so, da gehen mir sofort die Hutschnur hoch. Was auch daran liegt, dass meine Schwester Rollstuhlfahrerin ist, ich bin da sehr nah dran. Und dann habe ich gedacht, nee, Maike, das kannst du jetzt nicht sagen, das geht nicht.
Ja.
Also habe ich gesagt, Leute, können wir uns darauf einigen, dass das kein Wort ist, um einen schlechten Zustand zu beschreiben?
Ja.
Das ist kein Schimpfwort, ich finde das nicht schön. Und dann war so kurz Stille, so eine leicht betretende Stille. Und dann sagte aber derjenige, der es gesagt hat, da hast du recht, sorry. Da hast du wirklich recht. Das ist ein doofes Wort, das sollte ich so nicht benutzen.
Ja. Ja, und du hast es vorhin auch schon gesagt, es kommt ja auch immer drauf an, wie gehe ich auf die Menschen zu? Bin ich belehrend und bin ich verurteilend und bewertend? So, das hast du jetzt mit Absicht gemacht.
Genau.
Mal wieder nicht nachgedacht, aber war ja kein Wunder bei dir, dass du nicht nachdenkst. So, also so dem Motto. Also es kommt ja immer drauf an, wie besprechen wir das?
Absolut. Ich will ja was erreichen. Also ich will ja erreichen, dass derjenige vielleicht denkt, ja, stimmt, warte mal, da muss ich mal kurz überprüfen. Das habe ich vielleicht immer so gesagt, aber jetzt hinterfrage ich mal, ist das eigentlich gut?
Du hast gerade noch was Wichtiges gesagt und weil du diesen Einblick hast, deine Schwester ist Rollstuhlfahrerin. Mhm. Wie nimmst du ihr Leben wahr?
Also erstmal muss man sagen, dass sie, das ist von Geburt an so, also ich kenne sie nicht anders. Ich weiß auch noch sehr genau, dass es in der Grundschule, jetzt kann ich nicht mehr sagen, ob erste oder zweite Klasse, ich würde vermuten in der ersten Klasse, ich überhaupt erst begriffen habe, dass das ja sehr außergewöhnlich ist, weil jemand fragte, was hat deine Schwester denn? Und ich sagte, wieso, was hat sie denn? Also für mich war, mein Bruder hat eine Brille, meine Schwester sitzt im Rollstuhl, das hatte ungefähr dieselbe Wichtigkeit. Da muss ich meinen Eltern ein Lob aussprechen, dass sie wirklich... Das gab da keinen Unterschied. Natürlich konnte sie bestimmte Sachen im Haushalt vielleicht nicht machen, aber grundsätzlich waren wir da alle gleich. Alle drei. Auch das hat sich mit meinem Bewusstsein und Wahrnehmen der Umwelt verändert. Habe ich dann irgendwann eben wahrgenommen, dass das auch dazu führt, dass Leute sie auch mal negativ bewerten oder im schlimmsten Falle irgendwelche blöden Sachen sagen. Oder eben bewusst auf ihrem Behindertenparkplatz parken und sie dann noch anpöbeln, wenn sie die Polizei oder den Abschleppdienst rufen. Das habe ich leider erleben müssen. Das ist nicht schön. Auch dahingehend hat sich die Welt aber, finde ich, verändert. Und dieses mit der Sichtbarkeit ist etwas, was glücklicherweise immer mehr wird. Also, dass Menschen mit Behinderungen viel sichtbarer werden, ob jetzt in Filmen, in Serien und auch eben im öffentlichen Bild. Das ist ganz wichtig, dass jemand, der selber dann ein Kind, das im Rollstuhl sitzt, Vorbilder hat, die so aussehen wie das Kind selbst. Das ist so wichtig, dass man stattfindet. Ja. Also ich nehme ihr Leben jetzt nicht als, kennen sie halt auch nicht anders. Für mich ist das, für mich ist das ganz normal, dass es so ist. Sie kann halt eben nicht laufen. Sie hat ihren Rollstuhl. Sie ist verheiratet. Sie hat einen Beruf. Ich nehme ihr Leben da jetzt als nicht besonders wahr, in Anführungszeichen. Aber natürlich weiß ich, dass ich in vielen Dingen überhaupt nicht beurteilen kann, wie das sein muss, wenn du immer derjenige bist, der auffällt. Immer. Wenn du den Raum betrittst, die Leute nehmen dich wahr. Ich glaube, das macht was mit einem. Also sie ist eine sehr offene Persönlichkeit, da sind wir uns sehr ähnlich. Auch jemand, der sehr kommunikativ ist. Sie sagt auch immer, ich habe meine fehlenden Beine mit Schnauze ausgeglichen. Das stimmt. Sehr kommunikativ und auch sehr streitbar. Das hat sicherlich damit zu tun, dass die Gesellschaft ihr oft Hürden vor die kaputten Füße gelegt hat. Ich nehme ihr Leben aber nicht und ich glaube sie auch nicht, da maße ich mir jetzt mal an, auch für sie zu sprechen, sie nimmt es nicht als die wahnsinnige Bürde wahr. Also ich glaube, sie lebt eben ihr Leben genauso, wie ich es auch tue und versucht, das so für sich zu gestalten, dass es schön und zufrieden ist. Und ich sehe auch, dass sie das in vielen Punkten absolut erreicht hat. Also nicht mehr und nicht weniger als jemand anders auch. Ich glaube aber, dass, obwohl ich so nah dran bin, kann ich nicht beurteilen, wie schwer das vielleicht manchmal wirklich ist von außen. Ich glaube, von innen ist es nicht anders als bei mir. Ihr Herz ist genau dasselbe. Sie hat auch eine Seele, das ist genau dasselbe. Ich glaube, es ist die Gesellschaft von außen, die es dann schwieriger macht.
Absolut. Ich habe gerade auch gedacht, als du so erzählt hast, dass das für dich das war völlig normal, wie jemand eine Brille trägt, sitzt jemand anderes im Rollstuhl. Wir machen die Unterschiede, wir von außen. Also kann ja eigentlich auch jeder Mensch was dazu beitragen, keine Unterschiede mehr zu machen.
Ich halte zum Beispiel meine Tochter dazu an, zu fragen. Also meine Schwester hat irgendwann mal zu mir gesagt, wenn ich Mütter mit Kindern sehe, die sagen, guck da nicht so hin. Dann sage ich mir, doch, die soll hingucken. Ich sehe ja anders aus. Es ist in Ordnung, das Kind ist neugierig. Lassen Sie sie doch herkommen oder lassen Sie das Kind herkommen. Und dann soll das Kind mich fragen, warum ich nicht laufen kann. Das würde diese Hürden viel kleiner machen. Weil wenn man dem Kind sagt, guck da nicht so hin, dann sagt man ja wieder, da guckt man lieber nicht so hin, die Leute existieren ja eigentlich
ja,
gar nicht.
Ja, ja, ja.
Und ich sage zu meiner Tochter wirklich auch, wenn du hingehst und jemanden freundlich fragst, darf ich sie fragen, warum sitzen sie denn im Rollstuhl? Hat derjenige eine Wahl zu sagen, du, darüber möchte ich nicht sprechen, und das muss man dann auch akzeptieren. Oder du bekommst eine Antwort und du verstehst es viel besser. Die Hürde wird kleiner.
Mhm. Ich merke gerade, wie ich so gedanklich stolpere. Also einerseits finde ich schon krass, dieser Satz, guck da nicht so
aber
hin.
Das machen ganz viele.
Total, total dieses... Ja, wir als Gesellschaft gucken eben auf bestimmte Sachen im Leben nicht. Mhm. So, ist ein wirklich so ein ganz furchtbarer Satz.
Ich glaube, die Intention ist eigentlich keine böse. Ne? Die Intention, es gibt denjenigen
absolut.
Kein doofes Gefühl, beglotzt.
Aber das ist, ist so symbolisch für unsere Gesellschaft, dass es eben Randgruppen gibt. Oder ja, schon allein das Wort Randgruppen. Ja. Also, oh Gott.
Aber ich weiß, was du meinst. Ne,
aber, genau. Und gleichzeitig habe ich so gedacht bei dem Thema, also ich gehe einerseits mit diesem Geh hin und frag, warum sitzen Sie im Rollstuhl? Und gleichzeitig kommt ja auch niemand zu mir und sagt, sag mal, warum bist denn du so tätowiert? Also, weißt du, was ich meine?
Ja, das, aber würde es dich stören?
Nee, es würde mich nicht stören, aber...
Das ist immer die Frage. Ne? Ich finde, glaube, wenn jemand respektvoll... Also, ich glaube, ich weiß, was du meinst. Was man dir aber nicht vergessen darf in dem Thema ist, mein Kind sieht ja und sie nimmt, natürlich nimmt sie es wahr. Und es ist nicht von der Hand zu weisen, dass meine Schwester sich anders fortbewegt als der Großteil der Rest der Bevölkerung.
Ja.
Und ich finde, eine Andersartigkeit wahrnehmen ist ja noch nicht bewertend. Sie wahrzunehmen ist ja völlig in Ordnung. Und ich glaube, indem wir vielleicht, also ich könnte es mir vorstellen, anfangen zu versuchen zu verstehen, warum es anders aussieht oder jemand anders geht, anders oder nicht schauen kann oder nicht hören kann oder was auch immer, indem man damit offen umgeht und mal sagt, wie ist denn das so oder warum ist das dazu gekommen? Gar nicht übergriffig, sondern freundlich und auch eben akzeptiert, wenn derjenige sagt, nö, da möchte ich aber nicht drüber reden oder das finde ich zu persönlich. Da offen dafür zu sein, hinzugucken, neugierig zu bleiben, glaube ich, würden viel mehr Menschen sich nicht aus der Gesellschaft ausgeschlossen fühlen.
Ja, na, auf jeden Fall. Dieses Interesse für, wie geht es dir damit oder wie bist du als Mensch? Ich glaube, was bei mir gerade so aufkam, war diese Reduzierung auf, warum sitzt du im Rollstuhl, hat mich kurz so, glaube ich, irritiert, weil das meinte ich mit diesen Tätowierungen. Ich will ja auch nicht reduziert darauf werden, auf zu sagen, jemand sitzt im Rollstuhl oder dergleichen. Deswegen bin ich, glaube ich, kurz so ein bisschen gestolpert.
Ja, das verstehe ich. Deshalb gibt es ja auch eine Menge Menschen in der Community der Menschen mit Behinderung, die sagen, sie möchten eben gerne genannt werden Mensch mit Behinderung und nicht behindert, behinderter Mensch.
Ja.
Weil meine Schwester sagt, ich bin ein Mensch und ich in erster Linie und dann habe ich eine Behinderung. Und so finde ich das auch gut. Und ich glaube, wenn man Interesse zeigt oder freundlich nachfragt, glaube ich zumindest, wirkt es nicht wie... Du bist ja nur der Rollstuhlfahrer oder ne, die blinde Person, sondern das ist ein Teil des Menschen.
Ja, ja genau, darauf.
Genau, also reduzieren ist auch falsch, ne? Also nur weil du stark tätowiert bist, bist du jetzt keine besondere Art von Charakter oder so.
Ja, genau. Das war, glaube ich, so das, wo ich kurz so.
Das verstehe ich.
Gedanklich.
Und das wäre auch nicht richtig. Also, du bist mehr als deine Tattoos, meine Schwester ist mehr als ihr Rollstuhl und ich bin mehr
absolut.
Als mein Dekapobo. Also das ist ja gar keine Frage.
Was sind noch Themen, die dich im Leben stark antreiben?
Was sind Themen, die mich... Ich glaube, das große Überthema ist einfach Liebe, ob das jetzt Freundschaften sind, meine Familie... Mein Hund, die Liebe zu dieser Erde, ne, solche Geschichten.
Ja. Yeah.
Das ist, glaube ich, das Wichtigste überhaupt. Also ich glaube, das ist auch die Antwort auf alles.
Liebe?
Ja. Mhm. Also wenn ich jemanden liebevoll betrachte, und das muss ja gar nicht, ne, also ich betrachte ja nicht nur meinen Ehemann liebevoll, sondern auch kann ja auch alle anderen Menschen liebevoll, auch die Kassiererin im Supermarkt kann ich irgendwie auf eine Art und Weise liebevoll betrachten.
Absolut.
Das ist manchmal, wenn man so einen Weltschmerz kriegt, wenn man sich so umguckt und denkt, Gott, da ist Krieg und da ist Hunger und da dann kriegt man so einen Weltschmerz und dann muss ich mich immer darauf zurückfokussieren, dass ich das, was ich tun kann, ist in meinem Umfeld die Dinge mit Liebe zu betrachten und mit Liebe
absolut
umzugehen. Ich schaffe das auch nicht immer. Ich bin auch ungerecht und ich bin auch unsensibel mal und zickig und weiß ich nicht was. Und auch ich habe Vorurteile. Also es klingt jetzt alles so, was wäre ich so für eine wahnsinnig güldende Persönlichkeit, die alles richtig macht. Bin ich nicht, weiß ich.
Ja. Ja.
Und ist auch richtig so.
Und dem darf man ja auch mit Selbstliebe begegnen.
Genau. Also dann,
wir hatten das ja unperfekt genau. zu sein und eben auch mal ungerecht, unsensibel zu sein, aber das gehört dazu.
Genau, das Wichtige ist ja, dass man es vielleicht im besten Falle erkennt und im allerbesten Falle, wenn es jetzt mit einem anderen Menschen zu tun hat, hinterher sagen kann, du, tut mir leid, da war ich irgendwie ungerecht oder nicht fair oder was auch immer.
Ja, absolut. Ich würde jetzt zu der Frage kommen, die mein Gast zuvor gestellt hat.
Ich bin sehr gespannt.
Und er hat gefragt, was für einen Rat würdest du deinem 6-jährigen Ich mitgeben?
Dem 6-jährigen, jetzt lass mich mal kurz zurückdenken, wie ich da, was ich da so, welchen Rat. Ich glaube, hab keine Angst davor, groß zu träumen. Lauf deinen Träumen hinterher, versuch sie wahr zu machen. Mhm. Und hab aber auch dann vielleicht keine Angst davor, an einer Stelle auch mal zu sagen, der hat sich vielleicht verändert, der Traum. Jetzt ist vielleicht was anderes wichtiger oder glückbringender oder für mich gerade wichtiger in meinem Leben.
Was bedeutet für dich groß träumen? Was kann ich mir darunter vorstellen?
Naja, zum Beispiel sich einen Beruf zu erwünschen, wo man im klassischen Sinne erstmal vielleicht nicht, wo andere sagen würden, ist sie da wirklich geeignet für? Ist sie da die Richtige für? Lass dich nicht limitieren von außen, sondern träume die Träume genauso groß, wie du sie haben möchtest, wie du, was du dir erträumen würdest, erwünschen würdest für dein Leben, ob das jetzt Beruf ist oder Liebe oder weiß ich nicht was.
Ich finde es einen super schönen Satz, lass dich nicht limitieren.
Ja.
Also das fasst irgendwie super schön zusammen, worüber du heute gesprochen hast, was du erzählt hast. Also das ist ein super schöner Satz. Jetzt bist du an der Reihe, meinem nächsten Gast eine Frage zu stellen.
Meine Frage wäre, worauf warst du zuletzt wirklich stolz?
Ich bin sehr gespannt. Ich finde, die meisten Menschen fangen dann an, so zu hadern. Was darf ich denn da jetzt sagen? Oder was ist denn vielleicht auch wieder groß genug, um darauf stolz sein zu dürfen? Oder bin ich stolz darauf, dass ich das Fenster im Auto runtergemacht habe und meine Nase in die Sonne gehalten habe?
Ja, man muss ja nicht nur auf Riesendinge stolz sein. Auf,
ja, also, voll.
Das ist ja.
Ich bin auf jeden Fall sehr auf die Antwort
gespannt. Ich auch.
Bevor ich zur letzten Frage komme, Maike, ich möchte mich von Herzen bei dir bedanken für dieses schöne Gespräch.
Ja, sehr gerne.
Den Einblick in deine Gedankenwelt, in ja einfach in dein Wesen. Das war super schön. Es hat mir sehr viel Freude gemacht. Und ich merke, dass ich jetzt auch ganz beschwingt, also diese Positivität, die du in dir trägst, merke ich, die, glaube ich, nehme ich jetzt auch mit.
Sehr schön.
Und dann kommen wir zur letzten Frage, Maike. Ja. Wer bist du?
Ich bin Maike und ich mag und liebe das Leben.